Ja, vielen Dank an die Jugend, an das schöne Musikteam, die schöne Musik, die ihr uns hier begleitet. Ich finde es auch schön, dass ihr ein bisschen vom Wochenende erzählt habt. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und die Hubers können bestätigen, wir haben nicht nur viele Vorträge gehört, sondern auch lange bis in die Nacht gespielt. Vielen Dank nochmal für eure Geduld. Und natürlich, ihr könnt euch denken, heute Morgen mussten wir früh aufstehen, als die Jugendlichen gehört haben, um 7.30 Uhr gibt es Frühstück. Da war das natürlich, oh nein. Aber es gibt ja ein schönes Sprichwort, mit einem frühen Vogel oder einem frühen Wurm. Ich glaube, ich brauche da Hilfe. Genau, Amelie und Lea, kommt mal vor. Ich glaube, ihr könnt mir dabei helfen.
Hey, kennst du das Sprichwort, der frühe Wurm wird vom Vogel gefangen?
Nee, ich glaube, da hast du was durcheinander gebracht. Das mit dem Wurm war doch, wer anderen eine Grube gräbt, fängt den Wurm.
Ach was, das mit der Grube ging anders. Wer im Glashaus sitzt, fällt in die Grube.
Boah, keine Ahnung. Ich würde eher sagen, wer im Glashaus sitzt, muss doppelt so viel Fenster putzen.
Das macht doch keinen Sinn. Aber wer im Glashaus sitzt, kehrt vor seiner eigenen Haustür.
Puh, keine Ahnung. Was ich aber weiß, wer vor der eigenen Tür kehrt, kriegt einen Splitter ins Auge.
Ach, da war doch was mit dem Splitter an einem Balken. Wer einen Splitter an einem Balken hat, der macht einen...
Wer einen Splitter und einen Balken hat, der macht einen Baumarkt auf, glaube ich, wolltest du sagen. Ja, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Ich glaube, mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Also die Sprichwörter können ja wirklich verwirrend sein. Vielen Dank euch beiden. Genau, aber wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Ich glaube, das ist ein Sprichwort, das ist sehr bekannt und eigentlich man weiß auch, was damit gemeint ist. Und das erinnert mich sehr an den Bibeltext für heute Morgen. Ich habe heute mal zur Abwechslung keine PowerPoint dabei, von daher ermute ich euch, wenn ihr keine Bibel habt, geht nach hinten, holt euch noch eine, schlagt mit mir Johannes 8 auf. Genau, es ist gut, wenn ihr eine Bibel habt, dass ihr ein bisschen seht, wo ich gerade bin. Johannes 8. Genau, das sind dann die ersten 11 Verse. Johannes 8, 1 bis 11. Dann lese ich. Jesus aber ging an den Ölberg, und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden müssen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von dem Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde alleine gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Das ist der Bibeltext. Ich bete noch zum Anfang. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, danke für diesen eindrücklichen Bibeltext. Und ich bitte dich um Weisheit, dass wir ihn richtig verstehen und dass wir diese Sache mit dem Verurteilen und Steine auf andere schmeißen, dass wir da auch in der Gemeinde gut damit umgehen und dass wir auch was für unser Leben und für unser Gemeindeleben aus dem Text lernen können. Bitte schenk mir deine Worte und danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Also Jesus geht hier in Vers 1 zum Ölberg. Am Osthang des Ölberges war Bethanien. Natürlich kann es sein, dass Jesus im Freien übernachtet hat und die Nacht im Gebet verbracht hat. Das kann natürlich sein. Aber in Bethanien, am Osthang eben vom Berg, war das Haus von Lazarus, Maria und Martha. Ich vermute, dass Jesus quasi, nachdem er seine Rede da gehalten hat, worüber Philipp letzte Woche gepredigt hat, dass er danach eben zu seinen Freunden nach Bethanien gegangen ist, am Ölberg. Es ist aber doch interessant, dass Jesus hier nicht bei jemandem von seinen Nachfolgern in Jerusalem übernachtet. Das wäre wahrscheinlich der kürzere Weg gewesen und es hätte bestimmt jemanden gegeben, der Jesus aufgenommen hätte. Aber Jesus übernachtet nicht in Jerusalem, sondern geht hinaus. Also es zeigt da schon, dass da eine gewisse Kluft da ist. Und ja, es ist wirklich bezeichnend, weil in Jerusalem stand ja der Tempel, der Wohnort Gottes. Und die Tatsache, dass dann der Sohn Gottes, also Gott selbst, nicht in Jerusalem schläft, sondern hinausgeht, ist, finde ich, schon wirklich bezeichnend für die Menschen, die da waren und wie sie Jesus gegenübergestellt waren. Ja, Jesus war nicht sonderlich willkommen. Und auch im heutigen Text lesen wir davon, dass Jesus absichtlich in ein Dilemma gebracht wird. Jesus steht vom Ölberg früh auf und geht nach Jerusalem in den Tempel. Interessant ist, dass jetzt hier nicht beschrieben ist, ja, er geht in den Tempel, um viele Wunder zu tun, nochmal Wasser zu Wein zu machen, um die Stimmung zu heben, nochmal Brot vermehren, dass alle Frühstück haben, nochmal eine große Show machen. Nein, was tut Jesus? Er steht morgens früh auf, geht in den Tempel, um zu lehren. Also das finde ich schon irgendwie bezeichnend. Also die Tatsache, dass auch Jesus im Text auch mit Meister oder sonst auch mit Lehrer und Rabbi angesprochen wird, zeigt, dass Jesus nicht einfach nur der große Showmaster war, der große Wundertäter, sondern dass es Jesus wichtig war, zu lehren. Dass Jesus die Predigt wichtig war und nicht nur irgendwie Spiel und Spaß und eine schöne Show. Also das ist, finde ich, der erste Punkt, der für uns bedeutsam ist. Wie wichtig ist uns eine gute, tiefgreifende Lehre? Also wie wichtig ist uns die Predigt? Wie geht es euch, wenn die Predigt die halbe Stunde überschreitet? Denkt ihr dann, jetzt soll der mal aufhören, der Gottesdienst geht schon so lang? Oder freut ihr euch, weil das wirklich Raum hat, weil das Platz hat hier bei uns? Jesus war es wichtig zu lehren. Und ich denke, dass es wirklich gut für uns ist, als Gemeinde Wert auf die Lehre zu legen, Wert auf die Bibel zu legen, auf die Auslegung, auf die Erklärung, Wert darauf zu legen, die Bibel zu erforschen. Ich denke, wenn eine Gemeinde an der Lehre spart, wenn eine Gemeinde flache, kurze Predigten hat, einen kurzen Impuls, wenn es eine Gemeinde aus den Augen verliert, dann verhungert sie. Ich glaube, das ist wirklich wichtig für uns. Und deswegen, wenn eine Predigt länger als eine halbe Stunde dauert, freut euch, weil das noch etwas ist, was bei uns Platz hat. Es geht jetzt weiter in den Versen 3 bis 5, wo es heißt, da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du? Die Situation hier ist relativ klar. Jesus steht da und lehrt und spricht mit den Menschen, legt ihnen die Bibel aus. Und dann kommen Leute und wollen Jesus versuchen, wollen Jesus eine Falle stellen. Und sie sagen, ja, hier ist eine Frau, die ist beim Ehebruch erwischt worden. Und die Strafe, die sie hier nennen, das ist durchaus richtig. Also das steht im Gesetz des Mose, dass eben Ehebrecher gesteinigt werden müssen, so hart es heutzutage auch klingt. Also man merkt hier, okay, also erstmal an dieser Stelle, dass sie jetzt nicht irgendein Gesetz erfunden haben, sondern dass es wirklich in der Bibel steht, im Alten Testament, das Gesetz, was die Juden hatten, das zeigt schon, die Ehe hat für Gott einen unfassbaren Stellenwert. Ich meine, heutzutage ist es nicht mehr so. Viele heiraten trotzdem noch gerne, weil es irgendwie schön ist, da im weißen Kleid zum Altar zu schreiten. Aber die Ehe an sich wird trotzdem nicht mehr wirklich geachtet. Wenn es nicht funktioniert, dann geht man halt auseinander. Oder man findet wen anders und ihr wisst, was ich meine. Also Gerade weil die Ehe für Gott so einen hohen Stellenwert hat, will ich den Unverheirateten hier Mut machen, bei der Partnerwahl nicht nur aufs Äußere zu achten oder auf manche Gemeinsamkeiten irgendwie oder wie hoch man gerade verliebt ist oder so. Nee, die Ehe ist Gott wichtig und es ist nichts, was man einfach so wegschmeißt, sondern es ist eine wichtige Sache für dein ganzes Leben. Und deswegen will ich euch einfach die sagen, okay, sie sind noch unverheiratet, achtet wirklich darauf, dass ihr euch einen guten Ehepartner sucht. Nicht nur einen Ehepartner, der euch vielleicht zum Lachen bringt oder mit dem ihr zusammen Skifahren könnt, sondern einen Ehepartner, der geistlich gut unterwegs ist, mit dem ihr geistlich auf einem Weg sein könnt, dass eure Ehe dann ein Fundament hat. Deswegen, ja, Augen auf bei der Partnerwahl. Und an die Verheirateten hier will ich sagen, Gott ist die Ehe wichtig. Deshalb solltest du auch deine Ehe achten. Investiere in deine Ehe, achte und liebe deinen Ehepartner. Und seid nicht zu stolz, euch auch mal Hilfe zu suchen, wenn ihr merkt, ihr kommt irgendwie nicht richtig weiter. Das ist keine Schande, wenn man sagt, hey, wir haben da eine Sache, wir diskutieren da ewig, wir geraten da immer aneinander, kannst du uns vielleicht irgendwie helfen? Also es ist keine Schande, Hilfe für seine Ehe zu suchen und es ist einfach wichtig, dass man ja in die Ehe investiert, dass man ja Liebe und Ehrerbietung reinsteckt, dass man sich Mühe gibt, dass man noch für den Partner wirbt und dass man nicht einfach die Ehe wegschmeißt, wenn es irgendwie schwierig wird. Ich meine, wie es jetzt zum Ehebruch von dieser Frau im Text gekommen ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, die Ehe, die muss wieder einen hohen Stellenwert für uns haben. Warum? Weil sie für Gott einen hohen Stellenwert hat. Deswegen, wenn du verheiratet bist, pflege deine Ehe, pass darauf auf und halte dran fest. Jesus ist jetzt hier bei einer Zwickmühle. Eigentlich müsste er sagen, okay, die Sachlage ist klar, steinigt sie. Dann hat er aber zwei Probleme. Erstens dürfen die Juden gar keine Leute steinigen. Also weil die Römer, die waren die Besatzungsmacht, die haben die Gesetze gemacht und die Juden hatten nicht das Recht, jetzt jemanden einfach zu steinigen. Das heißt, wenn Jesus also sagt, okay, zieht das Gesetz von Mose durch, macht es, steinigt sie, dann hat er ein Problem mit den Römern. Also wenn die Pharisäer Jesus nicht auf einer theologischen Ebene irgendwie in die Falle kriegen können, dann halt auf einer juristischen. Dann können sie sagen, oh, der hat sich gegen die Römer aufgelegt, der ist ein Feind des Staates und so weiter. Dann hätten sie eben einen Anklagepunkt. Und ich meine, das zweite Problem ist ja auch, dass Jesus Barmherzigkeit und Rettung gepredigt hat. Er selbst hat ja auch gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern zu retten. Wenn er jetzt sagen würde, ah, sie hat einen Fehler gemacht, steinigt sie, was wäre dann aus seiner Barmherzigkeit? Dann hätten sie wiederum einen Punkt zu sagen, ja, schaut mal, der sagt das eine und dann ist er doch ganz schön hart hier. Aber wenn Jesus Barmherzigkeit zeigt, dann können die Juden ihn deswegen anklagen, weil er gegen das Gesetz geredet hat. Weil er quasi gesagt hat, ah, jetzt mal Gnade vor Recht walten lassen. Dann hätten sie eben auch einen Anklagepunkt. Interessant ist, dass laut dem Gesetz des Mose müssen bei einem Ehebruch beide Partner gesteinigt werden. Hier wird nur die Frau gebracht. Allein das zeigt schon, dass es den Schriftgelehrten nicht darum ging, jetzt irgendwie das Recht durchzusetzen und ja, möglichst alles richtig zu machen und sie jetzt gedacht haben, ah, wir wollen es eigentlich nicht, aber wir müssen ja jetzt, um das Recht zu halten. Nee, hier zeigt schon allein, dass sie nur die Frau geholt haben und gar nicht den Mann, dass es ihnen nicht darum ging, wirklich Gottes Wege zu gehen. Es ging ihnen nicht darum, dass sie jetzt wirklich das Gesetz erfüllen. Und das ist, finde ich, wirklich eine Tragik. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Und das ist wirklich schlimm. Also, weil die Falle, die sie Jesus stellen wollten, die hätte genauso gut geklappt, wenn sie gesagt hätten, hier ist der Mann und die Frau, die beim Ehebruch erwischt worden sind, sollen wir beide steinigen. Aber wieso holen sie jetzt nur die Frau? Die Tatsache, dass die Frau benutzt wird, um Jesus in eine Falle zu locken, ist, finde ich, schon sehr krass. Also weil für die Frau geht es hier um alles. Für die Frau geht es hier um Leben und Tod und auch die Tatsache, dass jetzt quasi ihr Ehebruch öffentlich zur Schau gestellt wird. Ich weiß nicht, wie es mit der Frau danach weiterging. Also für die Frau ging es hier um Leben und Tod, um alles. Für sie war es mit Sicherheit ein schrecklicher Moment, da in der Mitte zu stehen. Aber für die Juden war es einfach ein nächster Kniff, eine nächste Falle, die sie Jesus gestellt haben. Und das ist wirklich eine tragische Situation hier. Weil in Vers 6 lesen wir genau, dass es eben eine Falle war. Und jetzt kommt eine Aktion, die hat keiner erwartet und die bei uns irgendwie auch Fragezeichen hinterlässt. Jesus fängt an, in den Sand zu schreiben, in die Erde zu schreiben. Die goldene Frage ist natürlich, was schreibt Jesus? Also ich meine, sicher können wir es nicht wissen, aber wir können manche Vermutungen anstellen. Das ist ja, man ist ja dann doch irgendwie neugierig, was hat er jetzt geschrieben? Die erste wäre vielleicht, dass im römischen Prozessverfahren hat der Vorsitzende, bevor er das Urteil verkündigt hat, es aufgeschrieben. Da könnte man meinen, okay, hat Jesus vielleicht jetzt das Urteil aufgeschrieben? Da ist jetzt die Frage, okay, ob jetzt Jesus wirklich dem römischen Gerichtsprozess nachahmen wollte, weiß ich nicht, scheint mir jetzt nicht sehr plausibel zu sein. Genau, und ist natürlich auch die Frage, wenn er wirklich das Gerichtsurteil aufgeschrieben hätte, warum schreibt er es dann in den Sand, wo es, wenn der Nächste drüber läuft, wieder weggewischt ist? Vielleicht wäre das aber natürlich auch der Effekt gewesen, dass er das Gerichtsurteil hinschreibt, dass es wieder weggewischt wird. Also von daher, es ist schwierig. Als zweites könnte vielleicht Jesus auch die Sünden der Ankläger notiert haben. Also Jesus hat ja die Menschen durch und durch gekannt. Und wenn er jetzt aufgeschrieben hätte, Ehebruch im Gasthaus zur zerbrochenen Amphore. Und da wäre einer drin gewesen, der merkt, oh, da habe ich mich letzte Woche mit meiner Affäre getroffen. Dann hätte er gemerkt, der kennt mich. Ich bin jetzt nicht mehr in der Lage hier, ich halte lieber meinen Mund. Ihr wisst, was ich meine, dass die Menschen sich selber dann überführt gesehen haben und dass Jesus ihnen gezeigt hätte, dass er ihre Sünden auch kennt. Das kann natürlich sein. Eine dritte Möglichkeit, die gefällt mir auch sehr gut, ist aus Jeremia 17, Vers 13. Da heißt es, Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen werden, auf die Erde geschrieben, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Jeremia 17, Vers 13 steht es. Also da wird geschrieben, dass alle, die vom Herrn weichen, auf die Erde geschrieben werden. Das ist natürlich ein Zeichen der Vergänglichkeit, dass quasi ihr die Namen vergehen werden, dass sie keinen Bestand haben. Und das könnte natürlich sein, dass hier Jesus die Namen der Leute aufgeschrieben hat. Und es waren ja Schriftgelehrte. Und von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass sie dann auch an diese Stelle aus Jeremia eben gedacht haben. Und dass das dann natürlich ein Zeichen war, wenn mein Name im Sand steht, heißt es ja, ich bin fern von Gott. Das hätte natürlich auch einen überführenden Effekt gehabt, dass man merkt, Mensch, ich bin ja hier derjenige, der fern von Gott ist und nicht die Frau. Und von daher, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sicher können es wir nicht wissen. Aber genau, wir können eben vermuten. Ich bin gespannt, mal Jesus im Himmel zu fragen, was er da eigentlich aufgeschrieben hat. Ich meine, was dagegen spricht, dass Jesus jetzt hier irgendwie die Sünden hingeschrieben hätte oder so, dass wir jetzt was dafür sprechen würde, dass er die Anklage aufgeschrieben hat. Es heißt im nächsten Vers, als sie fortfuhren, ihn zu fragen. Das heißt, bevor Jesus den berühmten Satz gesagt hat mit, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, war die Situation, Jesus hat geschrieben und dann als sie fortfuhren, ihn zu fragen, dann ist er aufgestanden. Das heißt, als er noch geschrieben hat, haben die Leute noch gesagt, ja, Jesus, was machen wir jetzt? Was soll das? Von daher, deswegen könnte ich mir schon vorstellen auch, dass ja, die Strafe aufgeschrieben worden sind. Ist aber schon interessant, dass sie hier fortfahren, ihn zu fragen. Sie sind irgendwie mit der Situation nicht ganz glücklich, wissen nicht so richtig weiter. Aber was interessant ist, finde ich, dass Gott selbst gar nicht so oft selber mit dem Finger schreibt. Könnt mal überlegen, fallen euch Situationen ein, wo Gott mit dem Finger geschrieben hat? Also ich weiß nur von zwei. Was sagst du, Astrid? In den 10 Geboten? Genau, da hat Gott mit dem Finger geschrieben. Wo war die zweite Situation? Daniel, genau. Da hatte bei Belsazar hat er die Gerichtsbotschaft an die Wand geschrieben. Das sind die einzigen zwei Stellen, die mir eingefallen sind. Von daher, man merkt, Okay, also das ist irgendwie hart, wenn Gott mit dem Finger selber persönlich eine Nachricht schreibt. Entweder das Gesetz oder die Gerichtsbotschaft. Und auch wenn Jesus hier selber mit dem Finger schreibt, Gott selbst, der Sohn Gottes, dann hat es eine tiefe Bedeutung. Also das ist jetzt nichts, was mal eben so passiert. Von daher, man merkt, wenn Gott mit dem Finger schreibt, dann wird es echt ernst. Und jetzt wird es auch im Text ernst. Im Vers 7, als sie fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Also das wird jetzt richtig ernst. Das Ding ist, wenn Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, dann wird klar, Jesus selbst hätte so einen Stein nehmen können und schmeißen können. Jesus selbst hätte jedes Recht gehabt, den ersten Stein zu schmeißen. Er wäre der Einzige gewesen, der nicht im Glashaus sitzt. Er hätte sie verurteilen können. Und er hat aber nicht den ersten Stein geschmissen. Von daher finde ich das erstmal ganz bezeichnend, dass Jesus hier vollkommen legitim den ersten Stein hätte schmeißen können. Aber die ganze Sache wird eben auch persönlich, weil er eben damit sagt, keiner von euch ist ohne Schuld. Also die Aussage ist irgendwie echt klar. Jesus sagt hier nicht, dass die Frau keine Strafe bekommen darf. Also im Gesetz heißt es aber, dass die Zeugen zuerst werfen müssen. Also das ist auf jeden Fall eine gewisse Hürde. Also ja, mit den anderen mitzuschmeißen als Fünfter oder Zehnter, das geht dann vielleicht leichter. Aber den ersten Stein zu schmeißen, ich glaube, das vergisst man Lebtag nicht mehr. Also da muss man sich schon wirklich sicher sein bei dem, was man tut. Und das ist natürlich eine Hürde gewesen, dass man da nicht, dass nicht falsche Zeugen einfach jemanden zum Spaß irgendwie anklagen oder um dem zu schaden. Aber hier ist es eben eine direkte Anklage an alle Anwesenden, dass sie auch selber schuldig sind. Durch die Ungerechtigkeit der Ankläger wird deutlich, wenn es ihnen darum gehen würde, Gerechtigkeit herzustellen, müssten sie bei sich selber anfangen. Das war ja das vorhin auch in der Einleitung, das eine Sprichwort kurz angerissen, zuerst vor der eigenen Haustür kehren. Also wenn man den Dreck wegmachen muss, muss man erst bei der eigenen Haustür anfangen. Dieser Vers ist aber auch keine Entschuldigung dafür, weiter zu sündigen. Es ist keine Entschuldigung, um einfach zu sündigen. Nur weil andere schuldig sind. Also natürlich, der Gedanke wäre vielleicht naheliegend, dass man sagt, ja Mensch, die sind ja alle schuldig und wahrscheinlich sogar noch schlimmer als ich. Von daher, also so schlimm im Schnitt, bin ich ja noch gut dabei. Von daher, also dieser Vers darf nicht hergenommen werden, dass man sagt, oh ja, es sind ja eh alle schuldig, ich kann das jetzt machen. Ich finde es ganz schön, Darby hat einen schönen Satz dazu aufgeschrieben. Da heißt es: Es tröstet und beruhigt das boshafte Herz des Menschen, wenn er nun einen Menschen finden kann, der noch schlechter ist als er selbst. Er denkt, dass die größere Sünde des anderen ihn selbst entschuldigt. Und während er einen anderen Menschen anklagt und heftig beschuldigt, vergisst er seine eigenen Sünden. Und so freut er sich in seiner Ungerechtigkeit. Und von daher, das muss auch eine klare Warnung sein, dass das eben keine Ausrede sein darf. Jesus beugt sich wieder und schreibt weiter. Und es gibt den Leuten jetzt die Wahl. Was tun sie? Sie haben ein bisschen Zeit nachzudenken. Jesus fängt hier nicht an, eine Predigt zu halten, sondern er schreibt weiter. Die Menschen stehen da und überlegen, was tue ich jetzt? Und sie gehen weg, einer nach dem anderen. Ich finde es interessant, dass hier steht, die Ältesten zuerst, die wahrscheinlich auch genug auf dem Kerbholz gehabt haben. Und jeder hat gemerkt, also ich bin jetzt hier nicht derjenige, der in der Lage ist, irgendwie Steine zu schmeißen. Ich muss vor der eigenen Haustür kehren und ich muss den Balken aus meinem eigenen Auge entfernen. Jesus sagt dann: Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Niemand, Herr. So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus hat sie nicht verurteilt. Warum nicht? Weil er sich nicht kompetent fühlt, hier recht zu sprechen? Nee, natürlich, sogar sehr. Er wäre natürlich in der Lage gewesen, den ersten Stein zu schmeißen. Hat er jetzt irgendwie das Gesetz von Mose für mangelhaft oder überflüssig oder zu hart empfunden und gesagt, ah, das braucht man nicht? Das ja auch nicht. Also sonst hätte er wahrscheinlich gesagt, ach, siehst du, dein Ehebruch ist ja gar nicht so schlimm. Viel Spaß, Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat hier in göttlicher Vollmacht gesprochen. Und er spricht hier in Vollmacht einem sündigen Menschen die Rechtfertigung zu, die Vergebung. Das ist keine Aufhebung des Gesetzes. Die Schuld ist da. Und er aber als der Urheber des Gesetzes hat das Recht dazu, ihr zu vergeben. Er, der selber das Gesetz erfüllt hat, hat das Recht dazu, ihr zu vergeben. Er, der selber für die Schuld bezahlt hat, hat das Recht zu vergeben. Und wisst ihr, was ich so tragisch finde? Die Geschichte könnte man ja nennen, Jesus vergibt einer Ehebrecherin. Aber wisst ihr, wie man die Geschichte noch nennen kann? Man könnte die Geschichte auch nennen, schuldige Schriftgelehrten verpassen die Chance auf Vergebung. Weil das hat mich in der Vorbereitung irgendwie getroffen. Die Reaktion der Leute, sie haben gemerkt, ich bin schuldig. Und eigentlich hätten sie in die Mitte treten sollen, sich neben die Frau stellen. Sagen, ich bin auch hier, ich habe auch Mist gebaut. Aber was machen sie? Sie gehen still und heimlich zur Hintertür raus. Sie hätten zu Jesus gehen sollen und um Vergebung beten sollen. Und sie wären rausgegangen mit erhobenem Haupt, weil sie wissen, Jesus hat mir vergeben. Und so haben sie sich nur langsam aus dem Staub gemacht. Wisst ihr, bei uns in der Gemeinde ist es auch manchmal ähnlich, dass wir so einen Stein in der Hand haben und sehen, Mensch, da ist jemand, der ist schuldig geworden. Der hat was gemacht und ich habe jetzt die Möglichkeit, dem richtig eins reinzudrücken. Und man merkt, ich habe den Stein in der Hand und der ist schuldig und was macht man? Man wirft. Danke, Johannes, dass du ihn abgewehrt hast. Man wirft den Stein und das ist echt tragisch, wenn es bei uns in der Gemeinde passiert. Wenn man einfach, keine Sorge, den werfe ich jetzt nicht. Wenn man in der Gemeinde genauso vorangeht, dass man sagt, Mensch, da ist jemand, der ist schuldig geworfen und jetzt werfe ich drauf. Jetzt haue ich den richtig in die Pfanne. Jetzt zeige ich dir mal was. Und natürlich zu uns sagt Jesus das auch. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und der erste Schritt natürlich, wenn ihr merkt, boah, da ist was. Was macht man mit diesem Stein? Man lässt ihn fallen. Ganz klar, man lässt den Stein fallen. Und jetzt hast du die Wahl, du lässt deinen Stein fallen. Merkst, Mist, ich bin ja auch schuldig. Ich bin nicht besser als der andere. Das ist der erste Schritt, dass du das anerkennst. Ich bin auch ein Sünder. Und dann hast du die Wahl, gehst du jetzt hier still und heimlich zur Tür raus oder sagst du, nee, ich bin ein Sünder, ich muss zum Kreuz gehen. Und das ist das Wichtige für uns. Ja, für uns ist es wichtig, dass wir das erkennen. Dass man merkt, ich bin auch so einer. Ich bin auch in der Lage, dass ich andere vielleicht zu Unrecht verurteilen könnte. Ja, vielleicht hat dein Bruder oder deine Schwester hier in der Gemeinde, vielleicht hat er was richtig Blödes gemacht. Vielleicht ist er offensichtlich schuldig geworden. Wie eine Frau, die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt wird. Das will ich ja gar nicht sagen, dass wir nicht aneinander schuldig werden sollen. Aber ich denke, wir müssen unsere Steine, die wir vielleicht in der Hand haben, loslassen. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, heißt es jetzt, dass wir nie ansprechen dürfen, wenn was falsch läuft? Ist es jetzt so, dass man sagt, wir kehren jetzt alles unter den Teppich, also Fehlverhalten, das darf nicht mehr angeklagt werden, jeder ist doch für sich selber verantwortlich, jeder macht, was er will? Heißt es jetzt das? Nee, das heißt es auch nicht. Und das ist, finde ich, jetzt ein schwieriger Sachverhalt, das irgendwie zu unterscheiden. Und über dieses Thema richten und beurteilen müsste man eigentlich selber eine ganze Predigt machen. Ich versuche das hier kurz anzuschneiden. Es steht nämlich in Matthäus 7, das habe ich heute Morgen die Verse danach beim Abendmahl gelesen, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und danach kommt eben die Verse mit dem Splitter und dem Balken. Jesus sagt, richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Das ist jetzt ja... Jetzt könnte man den Vers nehmen und sagen, ja, jetzt, wenn jemand kommt und sagt, oh Michi, was hast du da gemacht? Nee, du darfst nicht richten. Stopp, du kannst mir gar nichts. Es ist klar, dass irgendwie ist es nicht der richtige Weg, aber die Frage ist ja, was machen wir dann so? Ne? Natürlich ein echtes Urteil, ein echtes, gerechtes, rechtmäßiges Gericht kann nur Gott sprechen. Gott ist der Richter und Gott steht es eben zu richten, aber nicht uns Menschen. Wir Menschen können und dürfen keinen verdammen oder sowas. Gar nicht, Gott ist der Richter. Und das klingt ja im ersten Augenblick relativ klar. Und dann gibt es aber zum Beispiel Johannes 7, Vers 24. Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Ja, was jetzt? Richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet, oder richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Was machen wir jetzt? Also ist es jetzt ein Widerspruch? Ich glaube nicht. Bei Matthäus sehen wir, wenn wir weiterlesen, eben, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken, den merkst du nicht. Es ist ein Unterschied, ob wir beurteilen oder etwas richten. Als Christen müssen wir Dinge beurteilen. Ja, der Bruder, der hat einen Splitter im Auge. Und das einfach zu ignorieren, ist kein richtiger Weg. Als Christen müssen wir auch Dinge beurteilen. Wir müssen auch klar benennen, wenn jemand hier vorne oder im persönlichen Gespräch Dinge verbreitet, die zum Beispiel unbiblisch sind, die Irrlehre sind. Da muss man ganz klar sagen, nein, das ist nicht richtig. Wir müssen auch ansprechen, wenn jemand in Sünde lebt, wenn man merkt, da sündigt einer fröhlich weiter. Das können wir nicht stehen lassen. Natürlich muss man sagen, hey, das ist Sünde, was du da tust. Also in der Bibel wird es auch ganz oft klar, wir müssen Dinge beurteilen. Wir haben Gottes Wort, was unsere Richtschnur ist, und daran sollen wir Dinge beurteilen. Also das ist irgendwie klar. Und jetzt ist die Frage, um die Sache abzukürzen, was ist jetzt ein guter Weg, um zu erkennen, richte oder beurteile ich jetzt auf eine falsche Art, wie mit dem Stein in der Hand, oder richte oder beurteile ich auf die gute Art? Und der Knackpunkt ist, glaube ich, der. Jesus sagt mit diesem Balken eben, kümmere dich zuerst um deinen Balken und dann kannst du den Splitter vom anderen rausziehen. Ich glaube, der Knackpunkt an dieser Sache ist deine Motivation. Ist deine Motivation, dass du einfach sagst, ah, da hat jemand was falsch gemacht, ich stelle ihn bloß. Und man schmeißt dann bildlich gesprochen mit den ersten Stein. Und man geht dann zur Person hin und sagt, ah, du hast dies und jenes falsch gemacht und deswegen mache ich jetzt dies oder jenes, ich zahle es dir jetzt heim oder was weiß ich. Oder man geht zur Person und sagt, schau dir an, was du da gemacht hast. Also, das war nicht richtig. Was denkst du darüber? Wie kannst du das vertreten? Schau mal, hier in der Bibel steht das und du tust dies. Wie passt das zusammen? Und dann ist es erstmal interessant, miteinander zu sprechen, was der andere überhaupt sagt. Vielleicht gibt es auch unterschiedliche legitime Verständnisweisen von manchen Dingen. Oder es ist wirklich auch klar, dass er sagt, Mensch, du hast recht. Ich bin auf einem falschen Weg und habe es nicht gemerkt. Und die Sache ist die, frag dich, bevor du aktiv wärst, will ich dem anderen helfen oder ihm schaden? Und das ist der Knackpunkt. Wir müssen und sollen Sünde ansprechen. Wir dürfen nicht einfach Geschwister laufen lassen. Als Geschwister müssen wir aufeinander aufpassen. Aber eben als Motivation, denen zu helfen. Weil in Galater 6, Vers 1 steht, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also hier steht in Galater ganz klar, wenn jemand von einer Übertretung übereilt wird, so hilf du, der du geistlich bist, hilf ihm. Hier steht nicht, mach ihn fertig, sondern hilf ihm. Und das ist dieser Unterschied, den wir uns immer wieder fragen müssen. Will ich der Person helfen? Habe ich ein Anliegen für sie als Person? Oder geht es mir nur, hier Recht zu bekommen, weil er irgendwas Blödes zu mir gesagt hat? Die Motivation der Schriftgelehrten war auf jeden Fall, eine Falle zu stellen. Das war die falsche Motivation. Eine falsche Motivation wäre auch, eine Person bloßzustellen oder sich irgendwie rächen zu wollen. Falsch wäre es auch, zu zeigen, dass der einen Fehler hat und ich ja der Bessere bin. Sowas wird mir ja nie passieren. Auch falsch wäre es, einfach mit anderen darüber zu lästern. Genau, die richtige Motivation wäre, dem anderen helfen zu wollen. Wenn du merkst, boah, ich muss das jetzt ansprechen, das ist mir ein Anliegen, dem anderen es mal zu zeigen, mit dem darüber zu sprechen. Es ist mir ein Anliegen, dass er wieder in die Spur gebracht wird, dass er wieder im Reinen mit Gott ist. Das ist dann der richtige Weg. Und es ist auch der richtige Weg, dann erstmal für die Person zu beten. Man kann schlecht sauer auf jemanden sein, wenn man für ihn betet. Und ich denke, das ist auch der Punkt, wenn du den Splitter rausziehen willst, musst du wirklich feinfühlig sein und das Beste für den anderen wollen. Du kannst nicht einfach mit der Hand reinklangen und den rausziehen. Nee, vorsichtig, aber eben helfen zu wollen. Ich denke, die Sache ist klar geworden. Wir kommen jetzt zum Ende des Bibeltextes. Geh hin und sündige nicht mehr. Die Frau hat von Jesus eine neue Chance bekommen. Ich denke, das bedeutet in erster Linie ihren Ehebruch. Also Jesus sagt hier, geh hin und sündige nicht mehr. Also ich glaube, in erster Linie bedeutet es, dass sie aus ihrem ehebrecherischen Verhältnis raus muss, dass sie wieder treu sein muss. Aber natürlich auch in den anderen Bereichen soll sie nicht mehr sündigen. Die Pharisäer wollten Jesus eine Falle stellen und haben sie benutzt. Jesus war aber an der Frau interessiert. Jesus war am ganzen Menschen interessiert. Jesus ging es nicht darum, irgendwie geschickt aus der Situation sich zu winden, nochmal davongekommen. Nee, es ging ihm um die Frau, dass ihr vergeben wird, dass sie nicht mehr sündigt, dass sie mit Gott im Reinen ist, dass ihre Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Er wollte ihre Schuld vergeben und ihre Beziehung zu Gott wiederherstellen. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums haben wir erfahren, dass die Gnade und die Wahrheit durch Christus gekommen ist. Die Gnade und die Wahrheit. Und hier haben wir eben ein weiteres Beispiel dafür. In den Worten, so verurteile ich dich auch nicht, ist die Gnade. Aber in den Worten, geh hin und sündige nicht mehr, ist die Wahrheit. Und ich glaube, genau wie Jesus brauchen wir auch irgendwie diese zwei Sachen. Wir müssen schon auch mal klar benennen, wenn was schiefläuft. Ganz klar, wir können nicht einfach die Sachen unter den Teppich kehren. Aber wir dürfen eben auch nicht einfach wie Juristen einen Fall bearbeiten, um irgendwie ja die Sache gut zu lösen oder jetzt irgendwen zu bestrafen. Nee, wir brauchen ein echtes Anliegen für unsere Mitmenschen. Wir brauchen ein weites Herz in dem Wissen, dass auch jeder von uns schuldig ist. Und ich glaube, wenn du dir das bewusst bist, dass du eigentlich weißt, puh, ich bin auch nicht perfekt, ich habe auch meine Fehler, aber komm, ich will dir helfen. Auch wenn ich nicht perfekt bin, will ich es versuchen. Und ich denke, das ist ein guter Weg. Das heißt, wenn der Fall eintritt, dass du Fehlverhalten beim anderen bemerkst, erstens prüfe dich, ob du wirklich das Beste willst oder ob du falsche Motive hast, so wie das Motiv der Pharisäer, eine Falle zu stellen. Und als zweites, vergiss nicht deine eigene Schuld, die du selber hast. Und dass auch du nur zu oft darauf angewiesen bist, dass andere ihre Steine fallen lassen. Auch du bist darauf angewiesen, dass andere dir vergeben. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir eine Kultur der Gnade und Wahrheit leben. Falsche Dinge nicht unter den Teppich kehren, aber doch gnädig und sanftmütig miteinander umgehen. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Amen.